Hallo und herzlich willkommen zur 224. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, das ist jetzt schon die dritte Folge im August. Also drei Folgen in einem Monat. Das ist, wenn man bedenkt, als ich hier vor über 15 Jahren, 10 Jahren, 11 Jahren, 2015 deshalb komme ich durcheinander. Also vor 11 Jahren, 2015 angefangen habe, da hatte ich noch jede Woche eine Folge, also immer dienstags. Und jede Nuller-Folge, also jede Folge, die auf Null endet, war ein Double-Feature. Lang, lang ist's her. Aber gut, wird auch wahrscheinlich jetzt vielleicht ein bisschen dauern. Ich habe jetzt ein dickeres Buch angefangen, aber da kommen wir vielleicht am Ende der Folge kurz zu. Jetzt erstmal zum Buch. Das Buch trägt den Titel Hauptsache nichts mit Menschen. Und der Titel ist wichtig. Warum, erkläre ich gleich. Ich habe es untertitelt mit Absurder Alltag. Es war eine schöne Alliteration, die habe ich mir geklaut aus dem Nicht-Klappentext. Auf der Rückseite schreibt jemand über dieses Buch, steht gar nicht wer, ist nur einfach so eine Buchbeschreibung, damit man es kauft. Und dann als letzter Satz oder vorletzter Satz: Das Absurde im Alltag war nie lustiger. Punkt. Oder wahrer. Deswegen ist es der vorletzte Satz. Und ich fand dieses Absurde im Alltag, deswegen habe ich gesagt, absurder Alltag, weil es ist manchmal schon sehr absurd, es ist auch nicht unbedingt real. Das Buch ist ursprünglich erschienen 2012, vor 14 Jahren. Das wird in einigen Punkten noch wichtig, dass dem so ist. Ne? Also vor 14 Jahren ist das Buch das erste Mal erschienen. Meine Ausgabe, die hier vor mir liegt, ist dritte Auflage von 2014. Es gab eine 13. Auflage 2025. Ich weiß nicht, ob es noch eine neuere gibt. Aber wie gesagt, letztes Jahr gab es noch eine 13. Auflage. Also es scheint sich immer noch gut zu verkaufen. Oder es werden immer nur wenige Exemplare pro Auflage gedruckt. Der Autor ist Paul Bukowski. Und der muss ich zugeben, sagte mir überhaupt nichts. Jahrgang 82, also deutlich jünger als ich. Ich finde, so ein Jahrzehnt kann man schon sagen, jünger als ich, ist ein deutsch-polnischer Schriftsteller und Satiriker. Satiriker? Satyr, komme ich gleich zu. Polnische Eltern, das ist manchmal auch Thema, dass er polnische Eltern hat. Erschienen ist mein Exemplar im Goldmann Verlag. Das ist so wieder, also Goldmann Verlag ist wieder der Klassiker, gehört zum, also Verlag, der zum Bertelsmann Konzern gehörenden Penguin Random House Verlagsgruppe, also Standard. Ne? Gegründet 1922, Sitz in München, aber wie gesagt, Penguin. Deswegen zum Buch selber verlinke ich euch auch penguin.de. Ursprünglich 2012 ist es erschienen im Satyre Verlag. Satyr, ne, so, ist das ein Fabelwesen, ein Satyr? Naja, und ist ein Independent-Verlag. Das passt auch gut. Sitz in Berlin-Friedrichshain. Habe ich gerade heute gelernt, dass Berghain, diese, weiß ich nicht, Szene-Disco in Berlin, heißt Berghain, weil, ich weiß nicht, in welchem Stadtteil sie liegt, aber das ist eine Zusammensetzung aus dem Stadtteil, dem benachbarten Stadtteil Kreuzberg und Friedrichshain. Sinnloses Wissen für 4000. Wie gesagt, der Verlag wurde 2005 gegründet von Peter Maaßen und war von vornherein so in der Kleinkunst Lesebühnenszene unterwegs. Es gibt enge personelle Verflechtungen zwischen dem Verlag und der Szene der Berliner Lesebühnen. Die Lesebühnen, da werden halt selbstverfasste Texte vorgetragen. Ich weiß nicht, wo da der Unterschied, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, zum Poetry Slam ist, aber gut. Es nennt sich halt Lesebühne. Und da kommen dann eben die ganzen Publikationen der Lesebühne Brauseboys veröffentlicht. Verlinke ich nachher noch Brauseboys. Zu weiteren überregionalen bekannten Autoren des Verlags gehören etwa Sarah Bosetti, Felix Lobrecht, lese ich hier noch? Das sind die beiden Namen, die ich kenne. Katinka Buttenkotter habe ich, glaube ich, auch schon mal gehört. Also wie gesagt, da ist es ursprünglich erschienen. Und dann, Goldmann Verlag. Wichtig ist noch, der Schriftsteller und Lektor also bis dahin Lektor, hat 2011 diesen Volker Suhrmann, schon mal merken, Volker Suhrmann, der hat das, der ist jetzt quasi aktuell wohl der Verlagsinhaber. So, wenn ich jetzt wieder meine Notizen finde, der Weg zum Buch. Jetzt wird's interessant, wichtig, Titel des Buches. Das ist Geburtstagsgeschenk Nummer 2 von meiner Frau. Ich habe mir ja diesmal extra Post-it-Notizen gemacht in das Buch, damit ich das nicht vergesse, wenn ich 20 andere Bücher zwischendurch lese. Es ist das zweite von 3 Büchern, die meine Frau mir geschenkt hat. Eins habe ich ja schon hier vorgestellt. Und sie, es ist ihr irgendwie über den Weg gelaufen bei Medimobs, bei diesem Gebrauchtbuch- oder Medienhändler. Und sie dachte, einfach nur vom Titel her. Meine Frau kennt mich ja. Sollte man meinen. Wir kennen uns seit der sechsten Klasse, seit der Einschulung kennen wir uns. Wir sind zusammen eingeschult worden. Aber bis zu gemeinsame Schulzeit, teilweise dann später in Parallelklassen bis zum Abi, dann so ein bisschen aus den Augen verloren, wiedergefunden. Und jetzt sind wir seit über 25 Jahren, fast 30 Jahre verheiratet. Kurz mal meine Lebensgeschichte in der Nutshell. Und da hat sie gelesen, ein Buch, sah sie, Hauptsache nichts mit Menschen, dachte ich, das kaufe ich meinem Mann. Und dann war da vielleicht eine kurze Beschreibung des Buches, so wie auf der Rückseite, und dann dachte sie, das passt doch. Deswegen hat sie es bestellt und deswegen fehlt dem Buch auch vorne, also der sogenannte Schmutztitel fehlt, glaube ich, nennt man das. Das ist die eine weiße Seite zwischen der Titelseite und da, wo dann ist wirklich, also wo die bedruckten Seiten beginnen, ist manchmal eine weiße, leere Seite. Ich meine, das nennt sich Schmutztitel. Die Seite fehlt, vielleicht war da eine Widmung oder eine Notizen oder sonst irgendwas. Als ich meiner Frau dann so erzählt habe, was in dem Buch alles so vorkommt, dachte sie so, oha, okay, vielleicht sollte ich nächstes Mal mich mehr genauer mit dem Buch beschäftigen. Wobei, ich finde das Buch nicht schlecht, das ist nur interessant in manchen Dingen. Und deswegen muss ich auch, wenn wir jetzt zum Inhalt kommen, so, ich mache hier mal es ist einfach nur eine Bekanntgabe, dass es Inhalt dieses Podcasts ist, weil es Inhalt dieses Buches ist. Es geht hier auch um relativ explizite Sexualität und auch Homosexualität. Ich hoffe zwar sehr, dass Hörende meines Podcasts da jetzt keine großen Probleme mit haben. Ich hatte es auch nicht beim Lesen. Und, aber wie gesagt, das war schon spannend und meine Frau hatte halt überhaupt nicht damit gerechnet, weil das halt nicht im Klappentext steht. Ist auch nur nicht das ganze Buch handelt davon, sondern halt einige, es ist ja eine Kurzgeschichtensammlung, wobei es ist immer abwechselnd eine Ultrakurzgeschichte, die nicht mal eine Seite umfasst, wo ein Wochentag drüber steht. Also wieso? Ja, Wochentage halt. Und dazwischen kommen dann, ich sag mal, normale Kurzgeschichten, also sind auch unterschiedlich lang, aber sind Kurzgeschichten. Einige davon, also von diesen Nicht-Wochentag-Kurzgeschichten, sind so Dialoge, die wirklich so drehbuchartig immer nur, wer gerade spricht, sind eigentlich immer wirklich Dialoge, also immer zwei unterhalten sich. Und da steht halt nichts Beschreibendes, nichts Szenebeschreibendes, sondern wirklich immer nur die Mensch, wer gerade redet. Muss ich mal sehen, wie ich das mit dem Vorlesen hinkriege. Gut, lesen wir mal los. Ich wollte sagen, legen Sie los, aber lesen Sie los ist ja auch gut. Inhaltskapitel, da stehen auch nicht diese Wochentaggeschichten, sondern nur die anderen. Und es fängt halt an mit einer Wochentags-Ultra-Kurzgeschichte, die ist wirklich, also oben ist ein bisschen Platz, dann Montag und dann der Rest der Seite und dann ist die Geschichte auch schon zu Ende. Ich lese sie auch nicht ganz vor, nur so zur Hälfte, oder? Ah, bis dahin, ich habe es mir hier notiert, bis wohin. Ich sehe jetzt, bis wohin. Ich lese fast alles vor, aber nicht alles. Montag. Etwas Schreckliches ist passiert. Nie hätte ich gedacht, dass es wirklich so weit kommen könnte, aber es ist. Plötzlich, unerwartet und ohne jede Vorwarnung, meine Mutter hat mich gegoogelt. Zu meiner großen Überraschung und all den sinistren, morbiden, beschämenden und vor allem unmoralischen Informationen über mich, die dieses wundervolle Unding namens Internet einfach nicht vergessen will, war es ausgerechnet mein Backblock, der meiner Mutter in gewisse Unruhe versetzte. Eine Unruhe ob der erschreckenden Erkenntnis darüber, dass ich zu ihrer großen Verwunderung technische Geräte bedienen könne, die, wie sie es nannte, nicht über einen USB-Anschluss verfügen. Ich bin entsetzt. Meine Mutter hat USB-Anschluss gesagt. Seit wann weiß meine Mutter, was ein USB-Anschluss ist? Ob ich jemals über sie geblockt hätte, wollte sie wissen. Geblockt. Sie hat tatsächlich geblockt gesagt. Wer ist diese Frau und was hat sie mit meiner Mutter gemacht? Noch ein dritter Fachterminus dieser Art und ich werde Mutter fragen, seit wann sie meinen Vater mit einem Informatiker betrügt. Ja, also es ist, ihr kriegt schon so ein bisschen den Stil mit und ich fand das schon sehr, einen sehr lustigen Einstieg. Wie gesagt, geht noch ein bisschen weiter, aber das, mir ging es um dieses Informatiker, weil ich ja selber Informatiker bin, weil ich Informatik studiert habe. Ja, seine Eltern sind in Polen, was immer wieder auch mal Bestandteil der Geschichte ist. Und ich glaube, es geht auch immer wieder darum, dass er seinen Vater mehr verfragt hat, glaube ich, seinen Vater, warum er noch mit seiner Mutter verheiratet ist. Scheint also nicht so die beste Ehe zu sein. Aber vielleicht eher zum Nachteil des Vaters, weiß ich ja nicht. Gut, dann kommt etwas später eine Geschichte, die heißt Samstag. Und zu der muss ich hin. Ich werde noch nicht verraten, was das Problem beim Finden ist. Gut, ich habe hier meine Klebenotizen, aber es gibt ein Problem mit den Seitenzahlen. Das sage ich, verrate ich euch ganz zum Schluss. Samstag. Gegen 16 Uhr bin ich auf dem Christopher Street Day dem Kollegen Volker Suhrmann begegnet. Zu meiner großen Überraschung roch er nicht nach der paradeüblichen Mischung aus Rotkäppchensekt halbtrocken und Rotkäppchensekt erbrochen, sondern lediglich nach ostwestfälischer Nüchternheit. Er hatte sich ein großes Schild gebastelt mit der kryptischen Aufschrift »Ich kann auch nüchtern demonstrieren«. Die Masse an mitleidigen und unverständlichen Blicken war nur schwerlich zu ertragen. Mehrfach wurde er aus der Menge heraus mit kleinen Flaschen Jägermeister beworfen. Punkt. Das ist so eine Wochentagsgeschichte. Und ich fand diese Vorstellung echt lustig. Es gibt ja diesen Spruch, ich kann auch Alkohol trinken, ohne lustig zu sein. Also eine Verballhornung von, ich kann auch lustig sein, ohne Alkohol zu trinken. Und das ist hier jetzt eine Variante, ich kann auch nüchtern demonstrieren. Vergessen ja viele Leute, der Christopher Street Day war ja jetzt gerade leider tragisch in Berlin mit dem Anschlag. Aber da wurde es ja auch nochmal betont, das ist macht vielleicht den Anschein einer Party, ist aber eine Demo. So wie die Love Parade. Offiziell eine Demo. Es gibt noch Rave the Planet, als gehe ich jetzt nicht drauf ein. Und dann habe ich natürlich sofort geguckt, who the F ist Volker Suhrmann, ist auch ein deutscher Satiriker, Autor, Kabarettist, Verleger, haben wir ja gerade erfahren, und Vorleser. Der ist mit Jahrgang 72, also so mein altes Jahrgang, Pi mal Daumen. Genau. Wollte ich noch mehr zu ihm sagen? Nö. Ach doch, da Volker Suhrmann lebt offen schwul, ne, klar, gut, es gehen ja auch, sag ich mal, nicht queere Menschen auf den Christopher Street Day, aber ne, er war halt da, weil er selber schwul ist. Habe ich schon erwähnt, dass der Autor auch schwul ist? Würde ich nicht erwähnen, wenn es nicht auch mal, ich habe ja schon gesagt, es geht in dem Buch auch um Homosexualität. Christopher Street Day ist ja schon so eine leichte Andeutung. Gut, dann ist eine Geschichte, da geht es, also da aus der geht hervor, dass er, jedenfalls zu der Zeit, muss man ja immer sagen, in Berlin Wedding wohnt. Das Problem ist, mir sagt das nichts. Ich habe so wenig Ahnung von Berlin, stadtteiltechnisch, dass mir nicht so ganz klar war, was er mir damit sagen will. Das wird dann aus der Geschichte einigermaßen klar, ist nämlich auf einer Party und die anderen Leute kommen wohl eher so aus, ich sag mal, hippen Stadtteilen und Wedding scheint ein nicht so hipper Stadtteil zu sein. Das merkt man aber auch spätestens, als er dann ja den Leuten sich gegenüber den anderen Gästen als Bewohner des Stadtteils Wedding outet. Sagen die dann so, sagt einer von denen, vielleicht werdet ihr ja der neue Friedrichshain. Ich habe keine Ahnung, was der damit sagen will. Wahrscheinlich werdet ihr gentrifizierten hipper Stadtteil, keine Ahnung. Gehen wir mal davon aus. Ich lachte laut auf, als gäbe es keinen abwegigeren Gedanken und ein bisschen, als hinge mein Leben davon ab. Aber sie durchschauen mich. Ihre Designerblicke erkennen das schwitzige Glitzern auf meiner Stirn, den angsterfüllten Ausdruck in meinen Augen. Und ich habe Angst, panische Angst. Um den Typen, der einen immer Gras andrehen will, während er in unseren Hausflur pinkelt. Um meinen Hauswart, der nur grüßt, wenn er morgens besoffen aus dem Seetank stolpert. Um den Libanesen von gegenüber, bei dem ich mich nicht traue, einzukaufen. Meine Nachbarn, die jeden Klingelton als Maxi-Single haben. Und um Frenkels Fleischimbiss in der Müllerhalle, bei dem man zu jeder Bulette einen Stamm Kolibakterien gratis dazu bekommt. Ich habe Angst, dass die Kinder in meinem Hof nicht mehr mit Schnee, Scheiße und Müll nach einem werfen, sondern kleine Aria-Kinder mich im Vorübergehen um etwas Milch und Zucker bitten, weil sie im neuen Kinderladen um die Ecke einen Toleranzkuchen backen möchten. Ich habe Angst, dass im Töpferladen in meiner Straße ein Zentrum für multikulturelle Verständigung aufmacht und Tante Elli ihre Kneipe in Ella umbenennt und nur noch ayurvedische Küche aus dem der südlichen Bretagne anbietet, dass im alten Möbelladen an der Ecke ein Deli aufmacht, ich im Kiosk gegenüber nur noch die Neon-Specs und Bionade bekomme und die Lüderitzstraße die verdammte neue Simon-Dach-Straße wird. Und auch wenn mir diese Straßennamen überhaupt nichts sagen, habe ich schon begriffen, okay, es geht wirklich wohl um Gentrifizierung, um das aus seinem offensichtlich etwas schwierigen Stadtteil, so will ich es mal ausdrücken, so ein hipper, gentrifizierter Szene-Stadtteil wird. Mit ein bisschen mehr Berlin-Kenntnissen wäre das vielleicht noch klarer gewesen. Dann hat er hier... hier steht Sonntag und ich so, was wollte ich da? Ja, es geht um ein Kapitel namens Sonntag. Das muss ich mir erstmal wieder erblättern. Ja, es ist der Sonntag. Und das lese ich jetzt mal ganz vor. Ist auch wieder nur so eine Dreiviertelseite. An der Osloer Straße auf die Tram gewartet. Das muss man manchen Leuten, Tram, Straßenbahn. Also Hamburg hat auch keine Straßenbahn, deswegen. Und ich glaube nicht, dass die da jemals Tram genannt wurde. Egal. Als eine Gruppe 14-jähriger Mädchen an mir vorbeikam und sich mit Klemmbrettern in der Hand und scheuer Distanz um eine alte Dame scharte. Entschuldigung, wir machen eine Umfrage für unsere Schule zum Thema Internet. Die alte Dame lachte leise in sich hinein. Ach, mit dem Internet hat jemand wie ich doch nichts mehr zu tun, sagte sie. Die Mädchen ignorierten die Aussage der alten Frau und begannen damit, Fragen von ihren Klemmbrettern abzulesen. »Haben Sie einen Internetanschluss?«, fragte die Erste. »Nein, nein«, sagte die alte Dame und kicherte wieder ein bisschen. »Haben Sie in den letzten 4 Wochen das Internet benutzt?«, fragte die Zweite. »Ach Kinder, lass doch gut sein. Ich bin jetzt 83 Jahre alt. Da braucht man sowas wirklich nicht mehr.« Die Mädchen schauten auf. Sie schienen nicht so recht zu wissen, was mit dieser Antwort anzufangen sei. Schließlich fragte das dritte Mädchen, »Aber ärgert Sie das nicht, dass wir das alles können und Sie nicht?« »Ach, weißt du«, entgegnete die alte Dame, »dafür weiß ich noch, wie man eine Flak abfeuert.« Und da dachte ich so, holla, die Waldfee, also der nimmt keine Gefangenen. Also diese Idee, wie realistisch es ist, dass eine, können wir ja mal rechnen, 2012, 83, klar, ne, dieser, wie hieß der, Volkssturm, und wo dann auch Kinder von den Nazis rekrutiert wurden, um dann sowas wie Flakhelfer zu machen, ob da auch Frauen dabei waren, weiß ich nicht. Oder Mädchen, muss man ja sagen. Aber so diese Diskrepanz zwischen den 14-Jährigen, die Internet und so, und die alte Dame, die sagt, aber dafür weiß ich, wie man eine Flak bedient, das fand ich schon, also es ist wirklich absurd. Aber wurde man ja quasi darauf vorbereitet. Ne? Absurder Alltag. Es ist natürlich, irgendwann kann er die Story nicht mehr erzählen. Also muss er sagen, als ich 2012 an der Osloer Straße auf die Tram gewartet, weil jetzt haben wir schon mittlerweile, wir sind mittlerweile 14 Jahre weiter, die Dame wäre jetzt mittlerweile 97 und sie muss ja, also er kann ja nicht sagen eine 83-Jährige, weil mathematisch haut das irgendwann nicht mehr hin mit, ich weiß, wie man eine Flak bedient. Dann hat er noch eine witzige Story hier, Auszüge aus dem Evangelium nach Facebook, also wo er quasi so die ganze Jesus-Geschichte, nicht die ganze, aber so die Jesus-Geschichte erzählt in Form von so lauter, ja, die Jungfrau Maria hat ihren Beziehungsstatus geändert. Punkt. Die Jungfrau Maria ist in einer Beziehung mit Josef von Nazareth. Also, als wären das so Facebook-Posts, und den ich vorlesen wollte, ist, weil er wieder so krass ist, Josef von Nazareth hat ein neues Handybild hochgeladen mit dem Titel »Der kleine Bastard in der Krippe«. Gott, gefällt das. Und da dachte ich so, Blasphemie haben wir jetzt auch noch. Der kleine Bastard in der Krippe. Ne, nicht in der Krippe. Dann hat er hier noch eine Dialoggeschichte. Wie gesagt, er hat mehrere Dialoggeschichten. Und das ist auch so, also man, aus dem Dialog wird dann klar, okay, er ist bei seiner Bank in der Bankfiliale. Worum es geht, also er sagt schon, hier ist ein Einleitungstext, ich habe neuerdings ein Konto bei der Berliner Sparkasse, aus kreativer Sicht eine ungemein lohnenswerte Anschaffung. aus kreativer Sicht meint er wegen des Dialogs, der so, kann ich mir nicht vorstellen, dass er so stattgefunden hat. Es geht darum, er will Geld einzahlen und die Bankangestellte so, wie sie wollen Geld einzahlen. So nach dem Motto, normalerweise wollen die Leute halt in der Bank Geld, von der Bank Geld haben. Er will welches einzahlen. Daraus entsteht dann auch wieder ein komplett absurder Dialog. Und ein Teil finde ich lesenswert, vorlesenswert. Ich versuche das jetzt mal. Sie spricht mit Berliner Dialekt. Ich gebe mein Bestes. Er sagt, kann ich nun was einzahlen oder nicht? Kann ich Ihnen nicht sagen. Komm hier nicht so häufig vor. Ich arbeite ja auch noch nicht so lange hier. Seit wann denn? Lassen Sie mich mal rechnen. Wann war das mit die Mauer? 89? Nee, 61. Und das ist natürlich absurd. Erst, also sie arbeitet noch nicht so lange da. Sagt dann das mit der Mauer, er sagt 89, was ja auch schon lang wäre. Und sie sagt, nee, 61. Also 89 für die, die vielleicht, gut, 89 Mauerfall. Und es war gerade vor wenigen Tagen, nicht Jubiläum ist das falsche Wort, aber war halt 65 Jahre Mauerbau, also 61. Und wie gesagt, war, ist jetzt gerade 65 Jahre her, war vor 14 Jahren 51 Jahre her. Und es ist natürlich absurd, wenn sie sagt, ich arbeite noch nicht so lange hier. Ja, dann habe ich wieder einen Mittwoch, den ich vorlesen will. Der ist sehr kurz. Mittwoch. Gegen 7 Uhr hat Mutter angerufen. Sie wollte wissen, ob ich am Nachmittag Zeit und Lust hätte, mal mit ihr zu skypen. Skypen? Sie sagte, skypen. Schlaftrunken erbat ich mir Bedenkzeit und spiele seitdem mit dem Gedanken, meinen Vertrag bei Alice zu kündigen und auf ein Analogtelefon und die Deutsche Reichspost umzusteigen. Was er auf uns durch die Blume sagen will, hat keinen Bock, mit seiner Mutter zu telefonieren, aber eben auf eine, also überhaupt mit ihr zu kommunizieren, ob nun per Telefon oder Skype oder whatever. Aber ich bin, also das, ich kriege ja hier kein Feedback, ist ja auch okay, aber mich würde echt interessieren, wie viele Leute wissen, mit dem Satz, meinen Vertrag bei Alice zu kündigen, was anzufangen. Weil ich war bei Alice und nicht living next door to Alice, sondern es gab mal einen Internetprovider hier in Hamburg. Hier in Hamburg, der hieß Hansenet, weil Hamburg Hanse, ne? Klar, Hansestadt Hamburg. Der wurde gegründet 1995 von den damaligen Hamburgischen Elektrizitätswerke AG, HEW. Kennt jeder Hamburger, der ein bisschen älter ist, sagt ja HEW, Hamburgische Elektrizitätswerke, mit C geschrieben, weil es so alt ist. Heißen mittlerweile Hamburg Energie und so weiter und so fort. So, und wie gesagt, der Energieanbieter hat gesagt, wir gründen einen Telekommunikationsanbieter, wo man Telefonanschlüsse und Internetanschlüsse bekommt. Die sind wiederum gekauft worden von Telekom Italia, dann von der spanischen Telefonica gekauft, die heute Telefonica, heute ist mein Anschluss, also ich war Kunde bei Hansenet, dann bei Alice, dann und jetzt bei O2. So, und deswegen weiß ich natürlich, was er mit Alice meint, den Internet-Telefonanschluss. Aber diese Marke Alice, die gibt es seit 2012. Ich erinnere, da ist das Buch erschienen, gibt es das nicht mehr. Und ich sag mal, wenn das Buch wird, wie gesagt, immer noch neu aufgelegt, findet vielleicht auch immer noch neue Leser, die vielleicht jünger als ich sind. Vielleicht sollte man mal das Buch inhaltlich überarbeiten und aus meinem Vertrag einfach meinen Internetanschluss zu kündigen. Oder ja. Oder O2 draus machen oder Telekom. Oder weil der Gag ist ja, er will ein Analogtelefon bei der Deutschen Reichspost. Es wird schwierig, einen analogen Anschluss, ist ja auch schwer, überhaupt noch einen reinen Telefonanschluss ohne Internet zu kriegen. Ja, dann in einer weiteren Kurzgeschichte taucht der Name Peter Rehberg auf. Den habe ich dann auch mal ergoogelt. DuckDuckGo versuche ich ja immer mehr zu benutzen. Ja, ist seit 2018 ist der Dr. Peter Rehberg Sammlungsleiter im Schulenmuseum Berlin. Er war auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft in Bonn von 2011 bis 2016, war auch noch an der Professor an der Universität. Ach so, der kommt in einer Geschichte vor, wo der Paul einen Tag in seinem Leben beschreibt und die Hauptaufgabe des Tages ist, dass er einen Artikel schreiben soll zu einem Thema und der Auftrag kommt von dem Peter Rehberg für irgendeine Publikation wahrscheinlich. Ja, das war Peter Rehberg. Dann kommt eine Geschichte und das war wirklich so, okay, das ist jetzt nichts für sanfte Gemüter ist falsch, aber das ist wirklich schon pornös, kann man im wahrsten Sinne des Wortes so sagen. Also es ist eine Geschichte, also da beschreibt quasi eine, wie soll ich sagen, es stellt euch so vor, es gibt ja immer dieses Setting, ein Außerirdischer kommt auf die Erde, beobachtet irgendwas, kennt die Zusammenhänge nicht, beschreibt dann aus seiner Sicht das, was er sieht und wir mit unserem Wissen sagen, haha, wie komisch. Und sowas Ähnliches ist das hier auch. Also ihr müsst euch vorstellen, ein außerirdischer Wissenschaftler beschreibt eine heterosexuelle Szene aus einem Pornofilm, wo halt ein Akt stattfindet. Und wie das eben bei diesen ein Außerirdischer beobachtet etwas das und kennt die Zusammenhänge nicht und schreibt dann, wie er das so wirklich wie in so einer Tierdoku. So nach dem Motto, das Männchen macht dies, das Weibchen macht das. Und daraus, was die Menschen dann machen in dieser Pornoszene, daraus zieht dieser Beobachter halt Rückschlüsse auf, wie der Fortpflanzungsakt funktioniert beim Menschen. Und nun weiß ja jeder, dass eine Szene aus einem Pornofilm selten oder eigentlich nie was, also nicht unbedingt die Tätigkeiten beinhaltet, die für die Fortpflanzung wichtig sind, sondern auch eine Menge Sachen, die nicht für die Fortpflanzung, die gar nicht zu einer Fortpflanzung führen können. Und das wird dann hier halt so, und es ist halt ein bisschen, ja. Das Kapitel heißt Leonie 3. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe auch nicht geforscht. Wenn euch das abschreckt, überspringt das. Ich fand's auch nicht besonders komisch, muss ich sagen. Also es wäre ja was, könnte man sagen, ja, ist eine witzige, grundsätzlich ist es eine witzige Idee, dieses Setting, aber da war für mich jetzt auch keine große Pointe bei. Oder sehr lustig. Gut, dann kommt noch vor einer Mandel-OP. Er ist Hardcore-Hypochonder. Und zieht eben die Möglichkeit in Erwägung oder macht sich da sehr viel, dass er ja bei der OP sterben könnte, schreibt deshalb Briefe an diverse Leute für den Fall seines Ablebens. Das erinnert, ich habe ja nun gerade zwei Bücher gelesen, wo das auch vorkommt. Einmal in Dead Zone am Ende schreibt Johnny ja, weil er ja sich sicher ist, dass er bei dem, was er vorhat, zu Tode kommen wird, schreibt er Briefe an mehrere Leute und bei dem Buch Gwennys letzte Aufgabe, wo sie ja auch ganz, ganz sicher ist, dass sie das nicht überleben wird, schreibt sie an ihren Vater einen Brief oder nimmt eine Audiobotschaft auf. Und das hier ist sozusagen dasselbe Setting, aber in lustig, wie er da so verschiedenen Leuten sozusagen nochmal Dinge schreibt. Und quasi fast ganz zum Schluss kommt ein Dialog mit seinem 9-jährigen Ich. Und dieses 9-jährige Ich, also der Dialog ist natürlich, kann man sich vorstellen, absurd. Ich sage, das Wort wiederholt sich hier. Es macht natürlich auch diese Ausgangsidee. Ne? Man unterhält sich mit seinem, so nach dem Motto, es ist natürlich dann auch schon wieder relevant, dass dieser 9-Jährige sich noch vor seiner Pubertät befindet. Aber darauf gehe ich jetzt gar nicht ein. Ich lese einfach nur das Ende vor. Ist schwer. Es stehen ja immer nur Paul und Paulchen. Paul sagt, ich werde immer bei dir sein. Paulchen, jetzt komm mir bloß nicht so. Wenn überhaupt, werde ich immer bei dir sein. Aber ich denke gerade ernsthaft darüber nach, das zu ändern. Okay. Bevor ich es vergesse, was mache ich denn beruflich? Paul, ganz schwer zu erklären. Paulchen, Hauptsache nichts mit Menschen. Und so wissen wir auch, wie der Buchtitel entstanden ist. Oder, ja, entstanden ist. Das passt ja auch. Und wirklich ganz, ganz zum Schluss kommt nochmal eine Story, wieder so ein Dialog und das Setting ist folgendes. Seit einem halben Jahr versuche ich angestrengt, einen Nachmieter für meine alte Wohnung zu finden. Vielleicht ist er ja doch aus Wedding weggezogen. Vergeblich. Studenten-WG, WG gesucht, Immobilien-Scout 24. Nichts davon konnte mir den passenden Zwischenmieter bescheren. So wurde es an der Zeit, einen etwas anderen Kurs zu fahren. Und dann kommt ein absolut absurdes Gespräch, weil eine Frau Schwanitz, ich weiß nicht, ob es sie wirklich gibt, von der Deutschen Bank ihn anruft. Und weil er wohl eine Anzeige geschaltet hat, Selbsterfahrungskurs für leitende Angestellte. Das heißt, er will seine Wohnung, also sein Angebot ist quasi 4 Wochen Unterschichtenwohnung Berlin-Neukölln. Ach nee, das ist belegt. 4 Wochen in Berlin-Wedding. Also er bietet seine Wohnung an als quasi Teambuilding-Event, dass mal so leitende Angestellte gezwungen sind oder aus eigenem Antrieb, um mal diese Erfahrung zu machen, für eine gewisse Zeit in seine Wohnung einziehen, in dem entsprechenden Milieu. Und das ist schon schwierig, finde ich. Natürlich, er kokettiert quasi damit. Ich könnte ja auch damit kokettieren, in welchem Stadtteil ich aufgewachsen bin, aber ich finde das auch den Menschen gegenüber, die jetzt da noch wohnen, dann auch nicht so angebracht. Egal. Wo er dann wirklich, und das lese ich ganz bewusst vor, damit ihr wirklich euch da mal Gedanken zu machen könnt. Glauben Sie nicht, das ist, ach so, dann die Frau Schwanitz sagt, das klingt gut, aber 64 Quadratmeter, glauben Sie nicht, dass das noch ein bisschen zu groß ist für nur 8 Teilnehmer? Also, da passt das nur nicht, so nach dem Motto, das ist auch viel zu viel Platz für die. Ich, also, der Auto, gar kein Problem, wie wäre es mit einem Untermieter? Untermieter? Wir hätten da das Standardpaket mit 2 polnischen Gastarbeitern oder, wenn Sie möchten, das Komfortpaket. Was beinhaltet das denn? Das umfasst eine original rumänische Bettlerfamilie. 2 Männer, 4 Frauen, 7 Kinder und für nur 5 Euro mehr pro Woche gibt es noch eine Tuberkulose-Flatrate dazu. Vielleicht doch lieber die polnischen Gastarbeiter. Gehen die auch mit Tuberkulose? Das wird auf die Schnelle schwierig zu bekommen sein. Aber wie wäre es denn mit russischen Gastarbeitern? Da ist das mit Tuberkulose meistens schon mit drin. Und das war so der Punkt, dass ich dachte so, nee. Ich weiß nicht, Digga, weil, also, ja, das ist mir zu viel Klischee, ist das, ich bin immer vorsichtig damit, andere Leute des Rassismus zu bezichtigen, weil ich das mir selber nicht, mir, also wirklich mir als alter weißer Mann, das eigentlich kaum zusteht. Er ist Satiriker, sind wir jetzt wieder bei dem Thema, was darf Satire oder darf Satire alles? Dass er von Gastarbeitern spricht. Ja, wie gesagt, ich hab dann manchmal so, dass er sagt, ja, ich darf das ja, ich bin ja selber polnischer Abstammung oder so. So nach dem Motto habe ich das Gefühl, wenn ich das sagen würde, wäre es ein absolutes Unding, wobei ich selber nicht auf die Idee käme, sowas zu schreiben, weil mir sowas auch nicht einfallen würde, so, also ich habe halt keinen Autorentalent, aber da dachte ich so, hätte das auch sein müssen. So von allen anderen sage ich, das ist alles noch okay und das ist so von dem, wieder von der Idee, so nach dem Motto, ja, so nach dem Motto, es geht, hier ist dann auch die Rede von Herrn Ackermann, ich glaube, der war damals Deutsche Bankchef. Herr Ackermann wollte sich noch erkundigen, ob es für so eine Mitte, ja, also wie gesagt, so, aber das mit diesen, mit der rumänischen Bettlerfamilie und den und polnischen Gastarbeitern oder dem russischen Gastarbeiter, wo die Tuberkulose. Nee. Das war wirklich die einzige Stelle im Buch, wo ich gesagt habe, too much. Das ist mir persönlich too much. Ja, da habe ich das Buch aber auch schon fast durch. Ich hätte jetzt deshalb das Buch auch nicht abgebrochen. Ja, am Ende kommt Dank. Bei dem Dank ist auch wieder Volker Suhrmann, die Brauseboys, die ich schon erwähnt habe, die ich eben euch verlinke und so. Ja. Und dann, ja, war's das mit dem Buch. Kein Hinweis. Guck mal, überall erhältlich und bei Satyrfe. Ach, guck, das ist noch Goldmann Verlag, aber hinten auf der letzten Seite ist noch was vom Satyr Verlag drinne. Aber auch nochmal ganz am Ende was vom Goldmann Verlag. Gut. Ja, also mein Fazit zu dem Buch, was ich mir hier notiert habe. Teilweise schreien komisch. Also bei manchen Pointen, so wie, also muss ich ehrlich zugeben, bei dieser Pointe mit, da weiß ich, wie man mit einer Flak umgeht, habe ich wirklich so, also wirklich so. Und er hat öfter halt solche komplett absurden Twists, Pointen oder wie auch immer am Ende. Aber teilweise auch etwas drüber. Also für, wie gesagt, ist ja meine persönliche Sicht, ich bin jetzt kein Literaturkritiker, der sagt, nach allgemeinem Standard oder und so weiter und so fort. Wie gesagt, er hat noch weitere Bücher, die, glaube ich, alle so ähnlich sind, weil die, sag ich mal, die Cover sind ähnlich gestaltet. Aber sagen wir so, werde ich mir jetzt nicht unbedingt eins von kaufen. Das war okay so. Wie gesagt, ich habe meiner Frau heute auf der Hunderunde so quasi mehr oder weniger die ganzen Highlights und vielleicht auch Lowlights aus dem Buch erzählt oder Lowlight. Und sie war selber so ein bisschen, weil sie halt ist nur aufgrund des Titels und wahrscheinlich einer kurzen Inhaltsangabe mir geschenkt hat und dann überrascht war, was da so, was ich so erzählt habe über den Inhalt. Dann eine Sache, die jetzt wirklich mich, ich dachte, das stellt mich vor größere Probleme. Ich habe hier ja immer meine eingeklebten Lesezeichen, aber das Buch hat so eine komische Macke. Immer auf den Seiten, wo eine Geschichte, wo immer diese Wochentagsgeschichten sind. Also rechts ist zum Beispiel eine Wochentagsgeschichte. Dann ist auf der Seite und auf der gegenüberliegenden Seite sind keine Seitenzahlen. Oder auch auf der letzten Seite eines Kapitels. Ach, guck mal, hier ist es. Ich dachte, ich hätte eine Systematik erkannt. Also irgendwie immer im Umfeld von diesen Wochentagsgeschichten sind oftmals keine Seitenzahlen. Also wenn so eine Wochentagsgeschichte nur auf eine Seite geht, ist unten keine. Ach, guck mal, ich habe eine Wochentagsgeschichte gefunden, die über eine Seite geht. Da ist dann doch eine Seitenzahl, dafür ist auf der nächsten Seite, wo die Wochentagsgeschichte zu Ende ist. Ich weiß nicht, wer sich so einen Scheiß ausdenkt. Seitenzahlen haben ihren Sinn. Und dann müssen sie auch überall sein. Ich habe ja letztens über ein anderes Buch gesagt, wo die Seitenzahlen in so einer kleinen kryptischen Schriftart waren, dass man bestimmte Zahlen nicht auseinanderhalten konnte. Aber das bezieht sich halt nur jetzt auf das optische Erscheinungsbild. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, jetzt habe ich tatsächlich angefangen, das verrate ich jetzt schon mal. Diesmal weiß ich auch, weil ich habe gestern wirklich schon angefangen. Ich lese jetzt tatsächlich, ich mache meinen zweiten Reread. Und zwar lese ich das Buch Angst von Robert. Ich habe ihn, glaube ich, auch mal Robert Harris. Angst, das habe ich vorgestellt, ich meine in Folge 9. Das kann ich, warte mal, ich habe hier noch ein ich kann hier in die Datei gucken, weil da habe ich das Buch letztens erwähnt. Angst 13, Entschuldigung. Folge 13 von diesem Podcast vom 25.08., also fast auf den Tag 2015, 11 Jahre. Ja gut, Folge 13 2015, das kommt hin. Also vor ziemlich genau 11 Jahren habe ich das Buch Angst hier vorgestellt in diesem Podcast. Sehr, sehr kurz. Das wird diesmal bestimmt länger, ihr wisst ja, mein Podcast hat sich ja auch entwickelt. Deshalb, ne? Wird die Folge, die nächste Folge, sicherlich etwas länger werden als die ursprüngliche Folge. Und es wird die zweite Reread-Folge werden. Ja, und dann hören wir uns wieder. Und bis dahin, tschüss.